Hello again.
Ja, das hast du schon mal gesagt, ne? Ha, aber nicht gesungen, also so gesehen.
Nee. Das überlasse ich dem Howie.
Grüezi miteinander, ja. Für unsere Schweizer Kollegen, die uns auch ein bisschen mehr unterstützen könnten, dafür, dass wir eigentlich ein deutschsprachiger Podcast sind. Ja. Deutschland, Österreich, also die Österreicher sind da fleißiger.
Ja.
So, bevor wir aber jetzt hier zu sehr ablästern, wir sind jetzt bei Folge 32.
Teil 2.
Wir sind weiterhin im Jahr Ende 1989, also wir winken rüber ins Jahr oder ins neue Jahrzehnt, besser gesagt.
Ja, Mauerfall war zu der Zeit, gell?
Ende 89. Stimmt.
Wahnsinn, gell?
Die Mauerfall-Kassette.
Ja. Kann man so nennen, ja.
Wollen wir spoilern? Wir haben aber nicht hier Looking for Freedom drauf.
Nein. Komisch, gell? Ja,
Scorpions kommen auch nicht.
Aber
ein Künstler, der vielleicht dann doch ein bisschen was dazu beigetragen hat und die. Super. Ja, wir verraten jetzt nicht zu viel. Ich hätte auch gesagt, bevor wir jetzt wieder zu viel anfangen zu labern, wir haben noch einen Gast dann dabei.
Oh,
das
sollten
wir vielleicht schon mal zumindest so ein bisschen spoilern. Bei der ersten Nummer ist er aber noch nicht dabei.
Nö. Ich drück einfach mal,
dann
oder?
Dann machen wir es ganz klassisch. Oh. Alex drückt das Knöpfchen. Juhu. Alex macht auch gleich ein bisschen romantische Moves.
Ja, zu dem Song passend, oder?
Ich hätte jetzt gesungen Alexina, aber er heißt nicht Alexina.
Nein, Angelia, nicht Alexia, von Richard Marx haben wir da jetzt gehört.
Ja, die Nummer kam im September 89 raus, war in Deutschland 23 ordentlich, in England 45. USA, da hat es gut funktioniert. Ne?
Ja.
Da war es in den Top 5, nämlich auf 4, Kanada sogar auf 1. Und es war die dritte Single dann aus dem zweiten Album von Richard Marx.
Ja, also Wahnsinn eigentlich beim Richard Marx. Sehr bemerkenswert, dass er der erste Solo-Künstler war, der mit seinen ersten 7 Singles immer die Top 5 in den USA erreicht hat.
Ja, das ist hat er mit der eben auch. Ne? Also von daher war er fleißig. Und bei den Aufnahmen gibt es so eine ganz lustige Geschichte, so ein Tit for That, mehr oder weniger, ne? Irgendwie, aber sie haben versucht, was zu machen und dann der andere Band auch versucht, was zu machen. Mag ich mal ein bisschen erzählen?
Ja, das ist ganz lustig. Das war so ein Hin und Her, so ein bisschen mit Def Leppard zusammen. Also bei den Aufnahmen hat dann eben der Toningenieur und Co-Produzent David Cole zusammen mit Richard Marx, die haben eben versucht, den Sound der Gitarren und Drums so ein bisschen zu kopieren von
Def Leppard. Weil ich fand auch, dass man das ein bisschen rausgehört hat, ne?
Ja.
Also ich finde, das ist ihnen schon ganz gut gelungen.
Ja, genau. Und also Def Leppard hatten das wiederum auf dem Album Hysteria gemacht. Also da war halt einfach so ein bisschen gegenseitig das Hochschaukeln, wer kann es jetzt besser als ungefähr.
Ja, genau. Also sie haben, mit Hysteria haben sie eigentlich so vorgelegt. Und dann war es aber so, dass sie später versucht haben, eigentlich diesen Song, den wir jetzt eigentlich gehört haben, musikalisch, also jetzt nicht vom Sound, sondern eher so von der Komposition so ein bisschen zu, sich inspirieren zu lassen, um es so zu formulieren.
Genau.
Und das kam dann später bei Ihnen irgendwie raus, ne?
Ja, das war dann wirklich auf dem Album Adrenalize hieß das, von 1992, da sollte es dann rauskommen. Und also da ist dann wirklich die Nähe zu Angelia auch deutlicher.
Genau, bei einem Song angeblich Stand Up, Kick Love into Motion soll man, also muss man sich mal anhören. Also auf jeden Fall, ja, ich gehe mal davon aus, dass sie das aber in freundschaftlicher, im freundschaftlichen Austausch gemacht haben. Also von daher, hört mal rein bei Richard Marx und hört mal rein bei Def Leppard, vielleicht hört er die ein oder andere Ähnlichkeit. Was ich ganz sympathisch finde, ich war irgendwann mal auf Instagram und habe durch Zufall Mr. Richard Marx gesehen, wie er selber erklärt hat, wie eigentlich der Songtitel zustande gekommen ist. Und das war, also wir werden das auch mal, glaube ich, einfach nochmal dann teilen, dieses Video. Aber ich würde jetzt mal gerne mal erzählen, wie es war, weil ich finde das eine echt schöne Geschichte. Und zwar ist Richard Marx im Flugzeug geflogen. So, das ist jetzt nichts Aufregendes, ne? Der ist damals viel unterwegs gewesen, also fliegt da entsprechend mal rum. Und dann kam eine Stewardess, wie er sagte, auch eine durchaus attraktive Dame. Und er hatte diesen Song, den wir jetzt gerade so ein bisschen gehört haben, schon fertig. Bis auf ein Teil, nämlich
den Titel.
Und er wusste nicht, wie er das nennt. Er hat angeblich auch irgendwelche Namensbücher durchgewälzt und sonst was, aber er kam halt auch nicht auf deinen Namen, also zumindest in der weiblichen Form. Und dann hat er das Namensschild von dieser Stewardess gesehen und da stand halt eben dieser Name drauf. Und dann hat er irgendwie auch mit ihr sich ein bisschen unterhalten, beziehungsweise hat dann ein Ginger Ale wohl bestellt und mehr war aber dann nicht zwischen den beiden. Und sie hat dann nochmal eben auch den Namen so betont, Angelia. Und dann hat er gesagt, ah, das ist es. Ich weiß es, wie es ist. Und er hat dann aber auch netterweise, oder soll ich sagen nett, er hat dann auch gemeint, sie hat aber wohl nichts am Publishing abgekriegt. Also sie war nur die Inspiration, die nicht abgefundene Muse sozusagen.
Ja, ja. Kommt vor.
Ja. Lass mal über das Album sprechen, ja, weil das genau. War ja auch durchaus erfolgreich.
Repeat Offender hieß es, ist schon im April 89 rausgekommen und hat es in Deutschland auf Platz 9 geschafft, in England Platz 8. Und dann aber Kanada, Australien und USA Platz 1. In den USA hat Richard Marx Prince damit verdrängt vom Platz 1 und genau viermal Platin auch abgeräumt. In Deutschland hat es immerhin für eine goldene Schallplatte
gereicht. Ja, würde sich auch gefreut haben. Und da waren ja auch noch weitere Nummer 1 Singles drauf, ne, auf dem Album.
Ja, genau. Also zwei weitere Nummer 1 Singles in den USA. Satisfied, das war die erste Single aus dem Album. Und Right Here Waiting, das dürften auch noch viele kennen, weil das war auch in Deutschland ein ziemlich großer
Das war Platz. Insgesamt auch eigentlich so sein Durchbruchssong. Ne?
Ja,
und er hatte für das Album hat er eben auch viel geschrieben, als er eben auf Tour war für sein Debütalbum, das eben dann nur in Anführungszeichen Richard Marx hieß. Und du hattest vorher den Namen schon mal gesagt, sind wir gar noch nicht eingegangen, der Co-Produzent, der David Cole. Ja. Den könnte man auch zumindest etwas später nochmal kennen, weil das ist ein Mensch oder der Mensch, der hinter CNC Music Factory steht. Er ist sozusagen das zweite C bei dem Namen und hat ja danach auch ganz gut abgeräumt mit Make You Sweat.
Gonna Make You Sweat, genau.
Also von daher hat er da schön auch ein gutes Team gehabt. Lass mal vielleicht auch über ihn selber sprechen, weil ich allein durch das Video, ich muss sagen, ich finde den echt total sympathisch, echt angenehmer sowas zumindest in den Videos wirkte er so.
Ja, ja.
Und er kommt aus einer sehr musikalischen Familie, wenn ich das so richtig sehe. Ja,
völlig richtig. Sein Vater, der Dick Marx, der war Komponist und Gesangslehrer. Seine Mutter, die Ruth, Sängerin. Geboren ist er in Chicago und 1963 vom Jahrgang her. Er wurde so zu Beginn der 80er Jahre von Lionel Richie entdeckt. Mhm. Für den er dann später auch wirklich als Background-Sänger viel gearbeitet hat. Für beispielsweise die Zeile All Night bei All Night Long.
Ja, genau. Da gibt es übrigens auch ein lustiges Video von ihm, wo er im Auto sitzt und da auch, da läuft zufällig der Song. Und dann hat er so, also auch wirklich sympathisch, wo er sagt so, das bin ich gerade.
Ja, ja.
Ist echt also cool. Von daher, und über All Night Long haben wir ja auch schon gesprochen, über Lionel Richie.
Ja.
Auch so ein Song, wo er wie soll ich sagen, so die Duplizität der Ereignisse, auch durch den Zufall eigentlich auf den Titelsong, auf den Namen des Songs gekommen ist.
Ja.
Na gut, aber wir waren
öfter vor.
Ja, absolut. Und dann hatten wir es ja schon gesagt, ne? Durchbruch war dann eben mit Right Here Waiting, weil er da einfach extrem viele Nummer 1 Positionen und dann auch sogar für den Grammy nominiert wurde. Und er hat auch mit den Beatles ein bisschen was zu tun gehabt, in gewisser Weise. Ne?
Ja, genau. Also ganz toll. Deswegen kommen wir eigentlich wieder an den Anfang zurück.
Ja,
der Mauerfall.
Richtig.
Er hat wirklich es geschafft, 1989, Ende des Jahres, Help von den Beatles an der Berliner Mauer zu performen. Also er war dann eben gerade in Deutschland auf Promotour sozusagen und bekam die Gelegenheit dazu.
Ja.
Ganz toll.
Dann ging es mit ihm weiter. Wir sind aber jetzt schon eben in den 90er Jahren. 91 kam dann das Album Rush Street raus und hat durchaus an die Erfolge der Alben davor angeknüpft. Danach dann aber vielleicht weniger erfolgreich, zumindest was so die Charts betraf. Und deshalb ist er auch mehr in Richtung Songwriter gegangen. Und da hat er durchaus auch dem ein oder anderen nicht Unbekannten dann
Noten geschrieben. Kenny Footloose Loggins, für den hat er aber viel gemacht. Und lustigerweise auch für eine Boyband, nämlich für NSYNC.
Damals noch Boyband, heute eigentlich auch schon gestandene Herren, so
ja,
wie du.
Ja, natürlich, inzwischen schon, ja, klar.
Und er hat in Summe dann doch auch über 30 Millionen Platten verkauft und 19 Top 20 Hits in den USA gehabt. Also durchaus anständig, wie der Norddeutsche zu sagen fähig. Ne?
Kann man so sagen, ja. Das ist wirklich eine super Bilanz.
Dann ging es 2004 nochmal mit dem Luther Vandross weiter. Da hat er auch nochmal einen Grammy bekommen für einen Song. Und zwar war der Song
Dance with My Father.
Dance with My Father, genau. Song of the Year war das. Und privat hat das gerne mit Schauspielerinnen versucht. Ne?
Also es war nicht die Stewardess.
Nein,
genau.
die hat er auch ganz zugegeben. Nein, bei seiner Frau, Freundin, was es auch immer war. Ich weiß aber nicht, ob es die erste Ehefrau oder die zweite war. Das kann ich jetzt nicht einschätzen.
Nee, die Schauspielerinnen, die hatten es ihm angetan. Die erste Ehe war mit der Cynthia Rhodes. Die kennt man vielleicht aus Staying Alive, Flashdance, Dirty Dancing, also aus diesen ganzen Tanzfilmen. Die hat sich später auch mal als Sängerin versucht, aber vor allem tänzerisch war sie sehr, sehr überzeugend, sagen wir mal so.
Bei Animotion war sie dann, ne?
Genau. Und die zweite bekannte Ehefrau war die Daisy Fuentes. Die kennt man auch aus diversen Fernsehfilmen. Die war auch MTV-Moderatorin zwischendurch, hat eine eigene Talkshow gehabt im Fernsehen. Also die auch durchaus bekanntes Gesicht, ja.
Sein aktuell oder bis jetzt letztes Album, das kam 22 raus, Songwriter. Aber ich hoffe, wir haben vielleicht auch ein bisschen Lust auf Neues von Richard Marx gemacht, ohne dass wir dafür irgendwas bekommen. Oh. Aber ich finde ihn sympathisch. Also so hat er so ein bisschen einen netten Eindruck gemacht. Es kommt was Neues raus.
Ja, After Hours wird das heißen. Im Januar 2026 ist die VÜ geplant. Es gibt schon zwei ausgekoppelte Singles, Magic Hour und All I Ever Needed. Ja, ich muss jetzt mal reinhören. Also bin gespannt. Ist wirklich ein sympathischer Kerl. Ich habe mir die Videos dann auch alle angeschaut. Also ja. Freue mich drauf.
Ja. Von einem sympathischen Kerl, ich sag mal, zum nächsten. Denn wir haben jetzt wirklich, wir müssen sie auch jetzt erzählen, wir haben jetzt unseren Studiogast sozusagen da oder und Interviewpartner. Jemanden, den ihr von der letzten Folge kennen könntet, solltet, müsstet.
Da hatten wir ja If Only I Could als Hit mit drauf. Und der wunderbare Sydney Youngblood hat Kontakt aufgenommen und gemeint, wollt ihr mich nicht ein bisschen...
Fragt mich doch, ich erzähle euch was.
Genau, also wir gehen auch nochmal tatsächlich auch nochmal auf If Only I Could ein, aber haben einen anderen Songset im zweiten Teil dieses Tapes, den ich jetzt kurz anspiele.
Ja genau, lass doch mal ganz kurz läuten. So, jetzt haben wir ihn aber richtig schön ausspielen lassen,
den guten
Sydney mit Sit and Wait. Das war die Nachfolgesingle von If Only I Could, in Deutschland sogar noch ein bisschen erfolgreicher, nämlich Platz 2. Mehr verraten wir nicht, weil da gehen wir jetzt dann nochmal im Gespräch mit dem guten Sydney ein und das vorweg. Ja, er ist wirklich ein lustiges Kerlchen, wirklich. Also das meine ich wirklich hochachtungsvoll. Hat echt Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Voller Energie immer noch. Also hört rein, habt Spaß. Ja, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den guten Sydney. Sydney Youngblood ist bei uns dabei.
Hallo Sydney.
Ja. Hi,
hallo. Schön, dass du Zeit hast.
Gib zu, du hast unsere Folge gehört, in der wir schon If Only I Could drin hatten und hast dir gesagt, pass mal auf, was die Jungs hier erzählen, ist Blödsinn. Ich erzähle dir einfach nochmal von meiner Seite was dazu. Also von daher, Hintergrund ist der, wir haben das ja schon gerade erzählt, wir haben nämlich dich wirklich auf der einen Kassette zweimal drauf. Wir hatten dich einmal drauf mit If Only I Could.
Okay.
Und jetzt zu Sit and Wait. Also von daher, ne, hast du hier den Doppelschlag sozusagen ausgeholt. Aber lass uns nochmal ganz kurz zu dir zurückkommen, weil lass uns mal überprüfen, ob das, was wir erzählt haben, auch alles so stimmt.
Okay.
Wir haben erzählt, dass du eigentlich Sydney Ford heißt.
Genau.
Und dass deine Großmutter dir eigentlich den Spitznamen oder den Namen Youngblood gegeben hat. Ist das richtig?
Richtig. Meine Großmutter ist Cherokee Indianer und ich war immer so, neugierig und ich habe so zum Beispiel Bügeleisen aufgemacht und so. Ich wollte wissen, wie es geht und so. Und ich war immer so gut genau und die hat mir den Namen verpasst. Mhm. Und Und ich war bei der Plattenfirma, der hat gesagt, Sidney Ford, das ist irgendwie doch langweilig. Und dann hat er gesagt, oh, meine Großmutter hat Youngblood als Kunstname. Und dann hat sie gesagt, wir nehmen die S, also aus Sydney, den I aus Sydney, machen Y, so drei Y Sydney Youngblood. Und so kam das.
Hast du deiner Oma sozusagen den Erfolg auch so ein bisschen zu verdanken?
Ja, ja. Ja, die Name jetzt für immer bleibt.
Sehr gut. Und du hast aber generell auch sehr früh mit Musik angefangen, ne? Du hast schon irgendwie mit 6 Jahren Talentwettbewerb irgendwie gewonnen, glaube ich sogar, oder?
Jawohl, ich habe, das war, ich muss immer lachen wegen, das war Talentwettbewerb, also Stadt, so San Antonio, und ich habe James Brown gesungen.
Cool.
Und das war von einer Live-Platte von James Brown. Ich habe alles nachgemacht und ja, ich habe den ersten Platz gewonnen. Aber ich wollte nicht von der Bühne gehen, weil sie den nächsten Jahr, alles ging so 10 Minuten und ich war immer noch so, James war.
Ja. Also du warst geboren für die Bühne und das in jungen Jahren hast du das schon bewiesen, gell?
Genau, ja. Und der Pokal war so viel größer als ich, weißt du, ich kam zu Hause, ja, das war richtig, meine Mutter hat es immer noch, das ist der Hammer, ja.
Cool, cool. Und irgendwann hat dich der Ruf der US Army ereilt, oder? Und dann bist du, das war der Grund, warum du auch nach Deutschland gekommen bist. Erzähl doch mal, wie kam das?
Ja, ich wollte eigentlich in der Air Force Band und es ging nicht. Und ich war eigentlich, sag mir so, ich war ein großer Fan von Queen. Und ich habe auf die Album-Credits, der Queen hat aufgenommen in München, Germany. Da muss ich hin. Und der einzige Weg, dass ich komme nach Deutschland, war durch die Army. So, so bin ich in die Army gegangen, der hat mir nach Frankfurt geschickt und dann von Frankfurt nach Mannheim. Bin hier geblieben.
Und irgendwann warst du auch öfter in München dann, oder?
Nein, nicht einmal.
Ah, echt?
Ich wollte immer in dieses Studio, der heißt, ich glaube, das war
Musicland.
Ja,
Musicland,
genau. Musicland. Und da war bis jetzt nie, aber ich wüsste, dass da gibt's gute Aufnahmen vom Queen. Da muss ich dahin. Aber ja.
Aber Sidney, dann machst du Folgendes: Dann kommst du jetzt mal nach München, weil der Alex macht nämlich eine Queen-Tour in München. Das heißt, du hast dir die beste Adresse und jetzt mit der Eigenwerbung hören wir jetzt aber wieder auf. Ne? Aber ich glaube, Alex gibt dir wir geben dir eine private Tour.
Sehr, sehr gerne, wirklich. Melde dich wirklich.
Wenn ich kann.
Sag mal, ja, weil wir, wie gesagt, wir wollen ja eigentlich jetzt über Sid and Wade sprechen, haben aber beim letzten Mal bei If Only I Could noch eine Frage gehabt, und zwar bei dem Video, wo du hier die Erdkugel so drehst und dann auch mit dem Basketball so hier die Tricks machst. Hattest du ein Stunt-Double oder, weil wir gesagt haben, Amerikaner können ja eigentlich alle Basketball spielen, hast du es selbst gemacht?
Ja, nee, ich bin kein Sporttyp, so Sport ist Mord. Das war ein Double.
Okay.
Also dribbeln kann ich, aber das mit dem Finger und so, das kann ich nicht. Nee, so die Kugel auf den geht nicht.
Alles gut. Okay, gut. Aber hey, du hast uns, wie soll ich sagen, sehr viele Jahre lang in dem Glauben gelassen, dass du das selbst warst. Also von daher sehr, sehr gut, sehr gut umgesetzt. Aber jetzt genau, wir haben jetzt die ganze Zeit über Sid and Wade irgendwie angeteasert und jetzt noch nicht drüber gesprochen, weil das war eigentlich so die zweite Single, die sogar noch ein bisschen erfolgreicher war, zumindest in Deutschland, ne? Da warst du bis auf Platz 2.
Ganz genau, aber ich habe fast Nummer 1 geschafft, nur wegen Phil Collins, Another Day in Paradise. Und der ist Nummer 1 geblieben die ganze Zeit.
Soll ich dir was verraten?
Was?
Wir haben Phil Collins auch auf dieser Kassette drauf. Another Day in Paradise.
Scheiße.
Und haben auch darüber gesprochen, dass die Nummer leider Gottes, ne? Ist ja eine tolle Nummer.
Ja, das
aber das ist erfolgreich. Aber ist ja auch cool, aber du ringst ihn ein. Also es ist If Only I Could, dann kommt Phil Collins, dann kommt Richard Marx, glaube ich, und dann kommst du wieder. Also du hast die Großen alle eingekreist sozusagen.
Man kann nicht alles haben. Ich bin zufrieden, dass ich dachte, Sid and Wade war nur einfach ein LP-Song, war nie ein Single, aber der Plattenfirma in England, die dachte, hey, das ist ein Top-Single, wir sollen einfach eigentlich machen. Und Ja, und ich bin ja immer noch zufrieden, sondern die Leute warten immer noch auf Sitten Waken.
Ja, aber hat das irgendeine bestimmte Botschaft? Irgendwie, auf wen wartest du denn da und im Sitzen?
Nein, das war einfach, ja, da gibt's Leute, das ist ein guter Kumpel von mir, der heißt Charles Schaum, der ist Stimme von Milli Vanilli. Mhm. Und der, ja, wir hatten ein Band zusammen und der hat immer so diese I wanna make it, ich will es schaffen, Blues, sage ich immer. Und auch, ich habe immer zu ihm gesagt, ich soll, you know, sit and wait, man. Irgendwann kommt deine Zeit. Und die hat, das war die Idee, dass ich habe dieses Lied geschrieben wegen. Der Charles war so ungeduldig. Und manchmal, wir müssen ein bisschen so Geduld haben, unser neuen Wasser zu wahrmachen, genau.
Aber generell, weil es ist auch etwas, was wir immer gerne auch hervorheben, weil heutzutage haben ja die meisten Künstler irgendwie ihre 5000 Songwriter im Background. Das ist alles noch, nein, und das hast du ja mitgeschrieben, ne? Also du bist Autor dieses Songs mit den Produzenten zusammen, mit den dreien.
Genau.
Und richtig. Das finde ich immer nochmal schön hervorzuheben, dass damals man selbst noch aktiv war, um Songs zu schreiben. Ja. Und gerade wenn man solche Geschichten, die du jetzt gerade erzählt hast, da entsprechend reinpacken kann.
Ja, das war irgendwie, ja, wie ich sage, mit dem Team, so mit Ralph Hahn, Klaus Sundel und Markus Stab, ich habe immer am Anfang die Lieder geschrieben mit den Chords und Songs und dann bin ich nach Aschaffenburg. Da haben wir unser kleines Studio und haben weitergearbeitet. Und das war ein tolles Team. Das war eine gute Formula, sagen wir so.
Sehr gut. Und die Formula sollte man, oder ist auch gut, dass ihr die immer beibehalten habt, sozusagen, erstmal, ne? Sag mal, weil Alex, du hast es angesprochen, ne? Dass Sydney ja eigentlich wegen der Army, also gut, eigentlich wegen Queen, aber über den Weg dann der Army nach Deutschland kam. Das habt ihr in dem Video auch entsprechend so ein bisschen umgesetzt, ne? Also du hattest deine Dienstkleidung ja mehr oder weniger an bei Sit and Wait.
Ja, das war irgendwie die Idee von der Plattenfirma wegen der Sydney war in der Army. Nicht nur in Deutschland, aber da gibt es noch die Elvis und da war noch Terence Trindade. Und die sagten, okay, wir ziehen einfach eine Army-Uniform und machen so ein so Video daraus. Und dann so, okay, ja, das passt. Das war Geschichte, warum nicht? Weißt du?
Und du warst dann danach eigentlich ja auch weiter relativ fleißig, ne? Du hast dann auch 91 dann auch gleich dein zweites Album rausgehauen, Passion, Grace and Serious Bass.
Oh, Serious Bass, ja.
Genau. Und es war auch singletechnisch, ne? Du hattest dann noch Hooked on You war da noch dabei.
Genau, richtig. Also, and Wherever You Go. Und das war, den LP war wirklich ein bisschen stressig, wegen ich habe Promotion in America gemacht für die erste LP, wegen wir hatten einen Plattendeal mit Arista Records, mit Clive Davis. Da war ich wirklich aufgeregt und so, ich bin hin und her geflogen, habe die zweite LP gemacht und das war wirklich stressig, aber ja, ganz geschafft.
Ja, und du hast dann weitergemacht, ne? Dann ging auch 93, kam dann schon das dritte Album, also von daher, alle guten Dinge, nicht sind nur drei, du hast ja noch mehr gemacht danach, ne? Aber das hieß dann
Just the Way It Is.
Just the Way It Is und mit der Single Anything, ne? Die hast auch in England war da auch nochmal ein Hit, ne? Also Deutschland und England war das alles in den Charts.
Das stimmt, ja, und da war ich überrascht. Wegen der hatte ich Plattenfirma gewechselt von Virgin zu BMG und ich dachte, das war ein ganz anderes Konzept. Die Leute, ich wollte nicht, dass die Leute warten immer noch auf einen Phoniak und so weiter. So, wir hatten ein bisschen in die Jazz-Richtung und ein bisschen R&B mehr. Ja, bin ich zufrieden mit den LP. Das war eine von meiner Lieblings-LP eigentlich.
Ja, okay. Na, insgesamt, ne? Also zumindest sagt das das Internet, sage ich jetzt mal so, über 5 Millionen Tonträger hast du sozusagen verkauft. Das ist ja auch eine ganz ordentliche Summe. Also von daher Glückwunsch dafür. Ne?
Ja, danke schön. Eigentlich ist noch mehr, aber ja.
Noch mehr sogar.
Also ich glaube insgesamt 8 Millionen, glaube ich jetzt. Und da hatte ich noch eine Platine in Belgien geschafft. Habe ich nie abgeholt.
Was? Das machst dann, na gut, Belgien und München ist jetzt nicht auf dem Weg, aber
das stimmt.
Ja, aber die würde ich schon noch abholen. oder?
Wenn die Plattenfirma noch gibt, ja.
So, aber wie ging es denn dann generell weiter? Also wir haben noch irgendwie dann in den jüngeren Zeiten haben wir dann gesehen, dass du unter anderem auch hier nochmal im Fernsehen zu sehen warst, bei RTL.
Ich bin ein Star.
Was hast du denn gegessen?
Ich habe so Krokodilschwanz und Emu-Blut gemischt mit Joghurt. Ja, das war ekelhaft. Aber ja, ich bin so nicht lang drin geblieben, so 5 Tage, glaube ich. Und ich habe meine Frau vermisst und ich habe geheult und jeder hat gesagt, oh, das ist ein heulsüßer Memme und so. Aber das war mir scheißegal.
Ja, du, hey, ist eine Erfahrung. Also das, was du gegessen hast, haben Alex und ich, glaube ich, noch nicht gegessen.
Nein, sicher nicht.
Ich gebe auch zu, kann mich noch zurückhalten, habe gerade keinen Appetit.
Aber es war ein schönes Erfahrung, wirklich.
Glaube ich. Was treibst du denn jetzt sonst so? Du machst weiter irgendwie Musik oder was sind deine aktuellen Projekte?
Ja, ich schreibe immer noch, arbeite jetzt gerade an meiner EP. Das ist eine ganz andere Richtung. Ich höre gerne Rock, Pop und alles und so möglich. Und diese EP ist so eine Mischung von alles und so, was hat mich beeinflusst. Und ja, ich bin stolz. Vielleicht wird was, vielleicht doch nicht, aber trotzdem, ich habe es gemacht, ja.
Ja.
Ich bin stolz.
Und wenn es erfolgreich werden würde, würdest du dann auch nochmal auf die Bühne gehen? Oder wie ist das?
Auf jeden Fall. Schon. Also ich bin immer noch auf der Bühne. Ich war so Gastspielen bei verschiedenen Bands. Und da mache ich wieder Radioauftritte und auch in meiner eigenen Band. Nächste Woche bin ich in Berlin. Da gibt's auch so ein Charity, so Event, Galas. Und ich bin noch auf der Bühne und so, aber ich werde mir riesen freuen, wenn ich Promotion für die EP mache und eine neue Songs vorstellen kann.
Mhm. Ist die denn schon draußen, die EP?
Nee, noch nicht.
Wann kommt die denn raus?
Ich glaube, am Anfang nächstes Jahr wird alles fertig sein. Ja.
Okay, dann sag uns Bescheid und dann werden wir das auf jeden Fall nochmal hier entsprechend mit einem schicken Foto und Cover von dir entsprechend.
Genau, machen wir sehr gerne.
Cool, war ein tolles Gespräch, also vor allem auch so lustig und aufgeweckt. Also echt ganz, ganz toll. Das war richtig angenehm. Also großen Dank, Sydney.
Bitteschön. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke nochmal, Sydney Youngblood, für dieses erfrischende Gespräch. Wir hatten sehr viel Spaß mit dir. Und ich muss spulen.
Ja, ich wollte gerade sagen, Alex, hast du noch nicht gespult?
Vor lauter. Ich war so fasziniert.
Du hast auch Sit and Wait gemacht, oder? Sit and Listen. Na, Sit and Talk, wir haben ja gequatscht mit ihm, also so gesehen. Warte, ja. So, jetzt hier.
Ich bin bereit.
Aber man sieht, dass wir hier wirklich live sind, ne?
Ja.
Das ist hier alles nicht irgendwie so, und vor allem, wir machen das auch alles selbst. Wir haben ja niemanden, der uns hilft.
Nö, keiner spult für uns.
Ja, aber ganz ehrlich, wer soll deine Rolle auch übernehmen können?
Eben, es mit gibt meinem niemanden. Zauberfingerchen.
Es gell? Gibt nur den einen.
Oh.
Du bist mein Highlander. So, was kommt denn jetzt?
Schauen wir mal.
Oh, schön. Da fiedelt einer ein bisschen. Und groovt.
Ja.
Yo.
Geil.
Das hat er jetzt nicht gesagt, aber...
Nein, es war Get Alive.
Get a Guy. Von Soul to Soul war das, richtig.
Ja.
Eine Nummer, die im November rauskam, 89. Also wie gesagt, wir sind sehr hart an der Kante.
Ja, total, ja. In Deutschland Platz 6, Österreich auf der 8, in der Schweiz Platz 12. UK, in deren Heimat, war es Nummer 3. In den USA immerhin Platz 54. Und da haben wir noch die Niederlande mit Platz 2 und
die Griechen nicht vergessen.
Griechenland Platz 1, Wahnsinn. Ja.
Hatten wir auch noch nicht so oft, ne? Griechenland ist nicht ein Land, das zumindest oft reported wird. Wahrscheinlich waren ganz viele Nummern total weit oben.
Genau.
Also von daher Grüße nach Griechenland und toll, dass Soul to Soul da Platz 1 war. Und insgesamt war die Nummer auch in vielen anderen Ländern noch in den Top 10, also in Skandinavien. Und unser Lieblingsland, was jetzt so, ich sag mal, auch ein bisschen Hauch von Exotik hat, weil es nicht immer auf dem Radar erscheint?
Zimbabwe, meinst du?
Ja.
Platz 4, ja, ja, nicht schlecht.
Wir müssen mal eine Chartsendung über Zimbabwe machen. War mal ganz interessant, was da so passiert. Du hattest irgendwie noch rausgekriegt, als alter DJ-Hase, ja, dass es auch auf der europäischen Maxi-CD, in dem Fall sind wir ja schon im Neuzeitalter fast, ja,
genau,
angekommen,
genau,
auch noch einen relativ coolen Remix,
ja, gibt. Von Keep On Moving wiederum, also einem wirklich anderen großen Hit, hat der Teddy Riley Hand angelegt und eine echt coole Version. Sehr, sehr schön tanzbar für die Clubs, tauglich.
Hast du dich schon aufgemacht?
Ja, ja, ja.
Okay, alles klar. Na, dann ist ja klar, dass du es weißt. Insgesamt war jetzt die Get Alive die erste Single aus dem zweiten Album. Das Album hieß dann, ja, nicht besonders kreativ, Volume 2. Aber er hat schon in die sozusagen 90er vorgegriffen, weil es auch dann in den 90ern rauskam. A New Decade hat er auch gut erkannt. Mhm. Und wir haben es jetzt nicht gehört, aber in der Playlist ist der Song natürlich drin und da könnt ihr es entsprechend, ja, hören. Da, ja, kommt auch ein Kinderchor vor,
ja,
der mich an einen Song von Jay-Z, ja, erinnert hat, der aber deutlich später dann erst rauskam.
It's a Hard Knock Life. Ja, an den hat sich erinnert. Ja. Und es ist lustig, also dieser Kinderchor, der hat viele Leute angesprochen und in der Bravo stand dann dazu, ja, der Song wäre aufgepeppt durch einen lauten, eher undisziplinierten Schulkinderchor im Hintergrund. Aber das dürfte im Karneval zu einem Dauerbrenner werden.
Ja, ich...
Super Kommentar.
Ja, ich weiß nicht, ob die Jecken da so steil gegangen sind da drauf, aber naja. Wir haben ja gerade schon das Album angesprochen, also es war das zweite, Volume 2, 1990, A New Decade. Und das war in den Charts auch eigentlich ganz anständig hier mal wieder. Ich stolper schon wieder über den Spitzenstein mit Platz 15 in Deutschland und Österreich und in den UK, also wie du richtig gesagt hast, in der Heimat war es auf Platz 1, USA 21, also durchaus gut platziert. Und gerade in England hatte es auch noch richtig drei weitere Hits eigentlich.
Ja,
ne?
A Dream's a Dream, das hat es immerhin bis auf Platz 6 geschafft. Und Missing You, Platz 22 in England noch, also neben Get Alive dann. Die vierte Single, die war dann People, die war lustigerweise in UK nicht mehr so ein großer Hit.
Aber in Deutschland,
Platz 46 immerhin noch, ja. Genau.
Ja, also ja gut, sei es wie es sei, auf dem Album war es so, dass eigentlich vorher noch Karen Wheeler mit dabei war. Die ist dann aber ausgeschieden und stattdessen kam eine andere Sängerin, die mir auf jeden Fall auch noch durchaus was sagt.
Ne? Ja, total. Kim Mazzell, ihr Spitzname war ja The First Lady of House Music und die hat echt auch solo wirklich coole House-Songs rausgebracht. Das war ja damals so ein bisschen die Zeit, wo das dann aufkam, ja.
Absolut. Und es gab da auch nochmal eine Kritik zu, in dem Fall nicht mal von der Bravo, sondern vom vom Spin Magazine. Alter, ich bin schon so auf Englisch abgetrimmt hier. Und das sagte, die Harmonie von Soul to Soul funktioniert, weil das Ganze Teil einer Bewegung ist, die sich gegen Rassismus, Materialismus und die Versuche der Regierung, Partys zu regulieren, definiert. Also ja mit Anspruch, möchte ich mal sagen. Ne?
Und das passt auch zum Grundgedanken von Soul to Soul. Die waren ja wirklich so ein Kollektiv, die eher so Underground-Partys am Anfang einfach gemacht haben. Und daraus ist dann auch eigentlich das Musikprojekt entstanden. Also offiziell gegründet, sogar schon oder ein Jahr davor, nicht sogar unbedingt, aber in London. Und Initiator war ein bekannter Mann, nämlich Jazzy B.
Ja, der ist 63 geboren und hat bereits mit 13 das Sound System mit dem Philip Harvey gegründet. Und dann hat es eigentlich sogar schon Soul to Soul dann damals genannt. Also 82 wurde der Name schon mal verwendet. Aber ebenso die offizielle Geschichte war dann erst dann eben 88 und dann eben mit den Veröffentlichungen 89. Und er hat so eine Vorliebe eigentlich zum Reggae und Hip-Hop gehabt. Ich glaube, das hört man auch so ein bisschen raus.
Ich schon, ja.
Und er war auch hier in der Clubszene extrem aktiv.
Ja, also relativ passenderweise, wenn es um ein bisschen so World-Music-Einflüsse ging, da war in London das Africa Center immer sehr führend. Da haben sie ihre ersten eigenen Clubnächte gemacht. Später sind sie dann wirklich in den berühmten Club The Fridge umgezogen und da wurden sie einfach noch mal größer.
Ja. Und eben, ne, sie haben dann, du hast es ja schon, oder wir haben es ja schon gesagt, mit dem Remix von Teddy Riley, es gab eben die Hits Keep On Moving, die 89 im Frühjahr eigentlich rauskamen, auch in UK auf Platz 1 war, in Deutschland auf 13. Dann gab es noch Back to Life.
UK richtig auch, großer Hit, ja.
UK
ja.
auch Platz 1 und in USA auch mit Platz 4 und Deutschland auf Platz 4. Und da gab es dann entsprechend auch, ja, sogar irgendwann einen Grammy, ne, für das erste Album.
Für das erste Album, genau. Also für den Song Back to Life eben. Vom Club Classics Volume 1 gab es einen Grammy, also super Auszeichnung. Deswegen muss man schon sagen, also haben toll was gewonnen. Es ging dann so ein bisschen weiter mit ihrer Durchnummerierung von den Alben.
Ja, die waren halt sehr ordentlich.
Ja, ganz ordentlich, genau. Also und auch immer wieder in neuen Besetzungen. Also 91 kam dann Volume 3, Just Right raus. Im November 93 war es dann schon das erste Greatest Hits Album mit Volume 4, The Classic Singles von 88 bis 93.
Also. Ich sage, die waren total aufgeräumt. Also ich finde es ja, total lüblich, ja, dass die hier ganz, ganz brav waren. Und dann gab es halt lustigerweise 94 dann noch ein Album, das fünfte.
Volume 5, Believe. Und da kehrte dann Karen Wheeler, die allererste Sängerin vom ersten Album, zurück.
Aber nicht lange, ne?
Nee. Wieder. Ich denke, das waren damals auch die Probleme. Also Jazzy B war sehr dominant auch. Ich finde, man sieht es ihm so ein bisschen auch an.
Nein.
Also mutiger Aussage. Aus meiner Erinnerung.
Naja, alles gut. Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Er hat schon ein bisschen Chefig.
Ja, genau. Er hat den Chef manchmal ein bisschen raushängen lassen. Ja. So in den Videos kam das auch schon rüber.
Ja. Klare Rollenverteilung nochmal.
Ja, ja.
Muss man so zu sagen.
Ja, also es war nur ein kurzes Intermezzo, eine kurze Rückkehr.
Ja, muss man sehen. Vorbei. Muss man sie ja loben, dass sie sich das hat nicht gefallen lassen.
Ja,
ne?
Also ja,
von daher,
ja.
Hands up vor,
genau.
vor Karen. Und dann, 97 ging es dann weiter. Da haben sie ein Album rausgemacht, wo sie auch so ein bisschen die Situation beschrieben haben. Time to change.
Genau.
Und dann war es eigentlich aber auch schon wieder durch.
Ja. Also sie haben sich 98 erstmal offiziell aufgelöst, richtig. Sie haben nochmal eine Reunion versucht und das auch über ein paar Jahre nochmal durchgezogen, 2007 bis 2012, aber dann gab es wirklich nur noch ganz vereinzelte Auftritte. Aber klar, Soul to Soul ist einfach immer noch ein bisschen gefragt gewesen, deswegen haben sie sich gerne auch mal überzeugen lassen, hey, wollt ihr nicht bei unserem Festival oder bei der und der Fernsehshow auftreten? Und das gab es natürlich.
Ja, es gab auch im Mai jetzt 2025 ein Album Live at Roundhouse, das man auch im Streaming finden kann. Also von daher durchaus, ich sag mal so, der Puls
ja.
lebt noch.
Nee, lebt noch, ja.
So?
Ne,
ja, Puls ja, lebt noch. Ihr wisst, was ich meine. Also es gibt sie irgendwie noch. Ne? Also
ja, mal schauen, was noch kommt.
Lass uns auch überraschen. Schickte Überleitung, mal schauen, was noch kommt.
Jawohl.
Oh, hast du gespult?
Ja, hab ich.
Ah, siehst du, hab ich gar nicht mitgekriegt.
Gell? Ja, heimlich, so still und leise. Ja.
Das ist so ein Sneaker hier, so auf leisen Sohlen.
Oh.
Also, ich habe mir die Kassette auch nochmal angehört und hatte da den gleichen Effekt. Ich habe ich wüsste null, wer das ist.
Ja.
Ich habe den Song auch schon wieder vergessen gehabt. Das soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein, weil ich finde den Künstler wirklich gut.
Ja.
Gerade mit einem anderen Projekt habe ich ihn sogar geliebt, um es mal so zu sagen. Wir lösen jetzt mal auf, für die es vielleicht sowieso schon doch wissen.
Tony Carey war's mit I Feel Good.
Ja, ich gebe zu, ich habe den Song, glaube ich, nachdem ich ihn hier aufgenommen habe, nie wieder wahrgenommen, um es mal einfach so zu sagen. Deshalb eigentlich umso schöner, dass man auch für mich meine verlorene Perle findet.
Aber habe ich das richtig in Erinnerung? Du warst doch schon durchaus ein Tatort-Fan, oder?
Ja, vor allem hier Schimanski, ne?
Ja, Genau, also es war nämlich der Titelsong aus dem Szymanski-Tatort Katjas Schweigen, der wiederum Erstausstrahlung im Dezember 89.
Den habe ich wahrscheinlich auch gesehen, weil ich glaube, gerade die Szymanski-Filme mit ihm und mit Herr Tanner habe ich eigentlich immer mir irgendwie angeguckt. Das war ja auch schon der 22. mit Horst und Christian. Ja,
in dem Duo, gell?
Und spannend ist, dass dieser Name Katja hat sozusagen zweimal mitgemacht. Also im Film hieß sie Katja Schaf und im Real Life, wie es ja so schön heißt, war es auch eine Katja.
Ja,
nämlich. Aber damals eine Unbekannte.
Ja, noch Unbekannte. Es war Katja Riemann in jungen Jahren. Die hat ja dann den großen Durchbruch erst in den 90er Jahren gehabt mit beispielsweise Der bewegte Mann 94 und mit dem Film Bandits 1997.
Und ich fand sie auch in Fuck You Goethe gut.
Ja.
Da fand ich, weil sie da so ein Level auch für sich erreicht hat, wo sie sagt, komm, einfach, ich habe so ein scheißegal Level.
Genau.
Ich mach einfach mal geil.
Da bin ich dabei.
Ja. Aber genau, also das heißt nochmal Fazit. Also wir waren jetzt hier mit Katja Schweigen, das ist ein Filmsong eben aus Szymanski. Kam Ende des Jahres raus, also passend zum Film, kam im Dezember raus, war in Deutschland sogar auf Platz 35, hat sich 11 Wochen gehalten. Und noch eine kleine Side-Note, wenn ihr sagt, woher kenne ich den jetzt nochmal Tony Carey? Ihr kennt Tony Carey wahrscheinlich aus oder von Room with a View. Und wer sich an den Szymanski-Film erinnert, der wird diesen Song da drin auch kurz hören, weil da wird irgendwann mal das auf dem Plattenspieler von Katja aufgelegt und dann hört man diese Nummer auch. Also haben sie schönes Product Placement von Tony Carey letztendlich gemacht. Yeah. Wir sollten über das Album mal sprechen.
Ja, I Feel Good landete auf dem Album For You, das Ende November 89 rausgekommen ist. In Deutschland in der Peak-Spitzenposition Platz 46 und 12 Wochen in den Charts gehalten. Es war schon das 7. Album, das Tony Carey.
Wobei Tony Carey natürlich auch gerne mal Soundtracks gemacht hat, also die zählen dann mit dazu. Also von daher, und es war noch ein weiteres Single dabei, nämlich No Man's Land, wo auch zumindest 2 durchaus bekannte Namen mit dabei waren.
Nämlich Eric Burdon, früher bei den Animals, dann aber wirklich viele, viele Jahrzehnte solo. Und die Anne Heigis, die kannte man damals auch sehr, weil die beim Anti-Wackersdorf, Anti-WAA, Wiederaufarbeitungsanlage, Konzert dann auch gesungen hat. Also die war damals in aller Munde gewissermaßen.
Das Anti-Wahnsinn-Fest.
Genau.
Und aufgenommen ist das Ganze worden hier bei uns in der Nähe. Ne?
Ja.
Also hier in Tutzing, in den Shorty Recorders Studios, das irgendwie direkt neben Peter Freunde.
Ja.
Peter Maffay.
Peter Maffay hat sich dort auch eingerichtet in Tutzing am Starnberger See, genau.
Oh, wir haben so viele Seen, gell?
Genau, muss man ja kurz überlegen.
Die Fußballer wohnen alle am Tegernsee, die Musiker alle am Starnberger See.
Ja, irgendwie sowas. So, gell? Ja, aber Peter Maffay ist da immer noch.
Wir wohnen gar keinem wirklich, See.
Ja. Der hat es da gut ausgehalten.
Ja, lass mal für hier, der gute Tony Carey, wir haben ein bisschen was schon erzählt, nämlich, ich weiß gar nicht, haben wir das gerade gesagt? Nein, Planet P. Mhm. Über Planet P, Why Me haben wir gesprochen in Folge 24, Teil 2. Er selber ist 53 geboren in Kalifornien. Und ja, wie gesagt, das Planet P war eigentlich so ein Projekt, was aber so ein bisschen seine Sci-Fi, Progressive Space Rock Geschichten auserlebt hat. Und da hat er ja auch irgendwie 6 Alben veröffentlicht. Und er war nochmal davor, ganz in den 70er Jahren, Keyboarder bei Rainbow. Mhm. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und ist dann, nachdem er Rainbow 77 verlassen hat, 78 nach Deutschland gezogen.
Ja.
Und hat dann eigentlich erstmal mit auch noch zusammen mit zu Planet P, mit dem Peter Hauke gearbeitet. Und dann haben die sich aber 85 irgendwie nicht mehr ganz so verstanden. Und dann ist er nach München, also Tutzing.
Ja, nach Tutzing tatsächlich. Dann dort mit dem Studio eben und hat dann auch mit Peter Maffay zusammen viele, viele Geschichten produziert. Hat viele andere Künstler und auch andere Künstler und Musiker einfach produziert und ihnen geholfen. Unter anderem war es auch für Joe Cocker, Now That You're Gone, was wiederum auch in einem Szymanski-Tatort, in dem Sabu vorkommt. Da hat er co-produziert, viel im Soundtrack-Bereich, das hatten wir schon erwähnt, also beispielsweise 87 Bedtime Stories im Film Der Joker. Ein, wirklich cooler Film, an den ich mich auch noch gut erinnern kann, weil da auch Peter Maffay wiederum in der Rolle war, neben Michael York, Armin Müller-Stahl und der Monika Bleibtreu und so. Also gute Besetzung, ja.
Ja, absolut. Also das, ich kann mich auch sogar noch an irgendwelche Poster erinnern, wo ich, oder wie Peter Maffay in einem Film, so in dem Filmtrailer zu sehen ist. Ja, war ja, ich weiß gar nicht, war das, sehr viele Filme hat er, glaube ich, nicht gemacht, aber da hat er so seine, glaube ich, so seine Rolle ausleben können, so ein bisschen auch das Rocker-Image macht er ja schon ganz gerne, ne, auf seiner Harley da irgendwie ein bisschen rumcruisen, also von daher. Ja, aber wir sind bei Carrie und das war dann 88, hat er dann auch nochmal einen Film vertont oder Musik dazu gemacht, nämlich Der Wilde Westen inklusive von Dieter Wedel eben. Und da kam eben die Nummer Room with a View raus. War in Deutschland auf Platz 3, hat eine goldene Schallplatte gegeben und dann sind wir eigentlich haben wir die Geschichte aufgeholt. Jetzt sind wir wieder im Jahr 89
mit dem For You-Album. Dann ging es nochmal weiter. 90 hat er Storyville rausgebracht, 2 Jahre später The Long Road. Wiederum 2 Jahre später Cold War Kids. Das inzwischen bisher letzte Soloalbum ist 2019 erschienen und hat den Titel Lucky Us.
Ja, dafür hat er dann 22, wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass er hier bei Rainbow war. Und deshalb hat er es sich nicht nehmen lassen, als Gastkeyboarder auf dem Album Universal der Michael Schenker Group beim Song A King Has Gone mitzumachen. Das ist nämlich eine Hommage an den Ronnie James Dio, der wiederum eben war auch mal bei Rainbow und daher kannten sich die zwei und deshalb hat er gesagt, das mache ich doch zu Ehren von dem guten Mann. Und aktuell ist er jetzt nicht mehr in Tutzing.
Nee, in Mainz, aber er ist Deutschland treu geblieben. Ja. Tony Carey, ein großer Deutschland-Fan, würde ich sagen.
Hat ihm hier gefallen. Also weiß ich nicht, wenn ich aus Kalifornien kommen würde. Ja, wobei ich jetzt Watsonville nicht kenne, wer weiß, vielleicht ist dann Deutschland oder Mainz.
Kenne ich auch nicht.
Mainz ist eine schöne Stadt, also von daher kann man das lassen. Ja. So, bevor wir jetzt aber in den Stadtführer wechseln, würde ich sagen, bleiben wir wieder bei unseren Kassetten, da kennen wir uns ein bisschen besser aus. Ich habe nichts gemacht, sage ich nur. Ich habe nichts gemacht. Ich habe kein Feuer angezündet.
Na. Never ever.
Ich war brav.
We didn't start the fire. Die meisten werden es erkannt haben. Billy Joel. Und sehr lustiges
VÖ-Datum. Ne?
Ja, das ist super. Das VÖ-Datum ist so geil. Das ist nämlich der 18.09.1989. Ich bin am 18. September geboren. Nicht in diesem Jahr. Aber
ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt...
In dem Jahr wurde ich, man nannte es oder nennt es, glaube ich, immer noch so großjährig. Das ist man mit 21, während man ja mit 18 volljährig wird. Und ich kann mich an meinen 21. Geburtstag noch erinnern, es war nicht direkt am Geburtstag, aber kurz danach hat es mich so interessiert, mal in ein Spielcasino zu gehen. Oh. Und das darf man ja erst mit 21 Jahren. Und am Wochenende drauf, glaube ich, sind wir dann ins Spielcasino gefahren. Ja.
Was gewonnen?
Ja, da hatte ich sogar Glück. Die Folgebesuche, also ich gehe jetzt nicht super oft hin. Also ich war vielleicht 5-mal oder so in meinem Leben. Die Folgebesuche waren teilweise nicht so erfolgreich.
Es reicht ja einmal. Du musst nur einmal die Bank sprengen.
Ja, ist mir leider nicht gelungen.
Wann darf ich an deinem Pool, zur Poolparty kommen, Alex? So, also nochmal so gesehen, hat sich Billy Joel auch an deinem Geburtstag beteiligt.
Ja.
Das wird uns in Erinnerung bleiben. Die Nummer auch, weil sie war in den Charts auch sehr, sehr erfolgreich. Deutschland 4, Österreich und UK 7, USA 6-fach Platin Nummer 1, also so richtig. Und auch Kanada, Australien, Neuseeland war das hier 2, beziehungsweise in Neuseeland eben die 1. Und war insgesamt es gab noch 3, warum habe ich denn immer so diesen amerikanischen Slang drauf hier? Das ist ja schrecklich hier.
So was.
Gab es noch die Nummer River of Dreams 93, das war zusammen, die war auf 3. Also war We Didn't Start the Fire eine der erfolgreichsten Nummern. Und in den USA war es die dritte Nummer 1 für Billy Joel.
Genau, da war nämlich 1980 schon It's Still Rock'n'Roll to Me. Damit war er auf der 1. Und 1983 Tell Her About It. War ja auch ein großer Hit auf jeden Fall.
Definitiv. Und das Besondere, wir haben es jetzt hier nicht gehört, aber langsam wird es langweilig. In der Playlist könnt ihr den Song natürlich hören. Es hat der Textaufbau, ne? Also wie der Song aufgebaut ist, war nicht irgendwie die Romantik. romantische Geschichte, ich erzähle euch mal was, wie ich das Mädchen kennengelernt habe, sondern der gute Mann gibt hier knallharten Geschichtsunterricht.
Ja, also alles immer nur in kurzen Schlagworten verpackt, aber er hat ja wirklich so die Zeitgeschichte ist er abgegangen von 1949 bis 1989, also 1949 ist er geboren, muss man dazu sagen, und 1989 war dann eben der Release, und da geht es um ganz wichtige Persönlichkeiten, Harry Truman, Doris Day, Dwight D. Eisenhower, Marilyn Manson, viele so
Monroe, Gesellschaft- nicht Marilyn Manson.
Monroe, Entschuldigung.
Also der kam später.
Ja, oh Mann. Jetzt habe ich mich aber echt versprochen. Ja.
Kann man Marilyn Geil. Monroe so...
Die Entschuldigung, Arme. Nicht? Ja, genau, die Arme.
Mr. President.
Ja, es ging natürlich
Happy
um
Birthday
Marilyn
to you. genau. Aber auch eben politische Ereignisse. Ne? Nord-Südkorea, die Trennung, die H-Bombe, Mauerbau, wo wir dann jetzt dann ja auch schon den Fall wieder hatten.
Ja.
Und auch Theaterstücke, ne? Aber auch hier...
Ja. Psycho, Fremder in einer fremden Welt, Lawrence von Arabien, alles. Also er hat wirklich alles reingepackt. Es ist ein ganz ungewöhnlicher Einstieg in den Song und gut. Also mir hat's immer, hat er immer gut gefallen.
Ich kann mich auch noch an Budapest und Lebanon erinnern. Also von daher waren auch Orte, Geografie, Wissen wurde auch gemacht.
Ja, ja.
Und wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, ich war es nicht. Das war auch so ein bisschen die Botschaft. Ne? Im Refrain hat er dann immer gesagt, ey, sorry eben, ne? Wir haben das Feuer nicht gelegt, das war auch schon früher so. Und insgesamt, weil wir haben jetzt ja nicht alles angesprochen, der Song dauert irgendwie so 4 Minuten 50, er hat 120 Themen angesprochen.
Ja.
Und weil er nämlich auch eigentlich einen ganz anderen Berufswunsch mal hatte. Ne?
Ja, passt irgendwie gut. Ja, er wollte ursprünglich mal Geschichtslehrer werden. Und das hat er jetzt in diesem Song ausleben können.
Ich wollte gerade sagen, da hat er mal ganz schnell einen Ritt durch die Geschichte gemacht. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist, und das da hat wiederum auch eine nicht ganz unbekannte Persönlichkeit ihn draufgebracht, nämlich der Sohn von John und Yoko.
Ja, Sean Lennon, der hat mal so geäußert, ja, in den 50ern, da ist doch nicht wirklich was passiert, groß und so. Und da hat sich Billy Joel gesagt, na, ganz so war es eben dann doch auch nicht.
Ja, und
hat dann
gleich diverses eingefallen.
Genau, die Suez-Krise und der Koreakrieg und so, das ist ihm gleich eingefallen und hat gemeint, okay, das muss ich doch mal in einem Song verpacken. Ja.
Das haben sich andere auch gedacht, diese Idee in einem Song zu verpacken. Zwei waren auch aus Deutschland, nämlich einmal Badesalz aus Hesse.
Die haben einen tollen Titel daraus gemacht. Wie willst du deine Eier?
Ja, hat gekocht, bitte. Und auch aus dem Friesenland mit Otto Walkes gab es eine durchaus feuchtfröhliche Version.
Wir haben Grund zu feiern. Und er hat statt geschichtlicher oder Persönlichkeiten hat er alkoholische Getränke aufgezählt.
Ja, ich weiß gar nicht, gibt es 120 verschiedene alkoholische Getränke? Vielleicht hat er den Song auch gekürzt.
Ich glaube auch.
Müsstest du mal wieder anhören. Ja. Und weil wir es ja auch immer gerne sagen, bei den Simpsons, they never stop the Simpsons, basiert das auch auf dem Song von Bill Joel. Und es gibt sogar eine Fortsetzung. Das finde ich ja ganz großartig.
Coole Sache, ja, von Fallout Boy. Und die haben ihre eigene Version mit Ereignissen von 1989 bis ins Jahr 2023 gemacht. Wobei sie Covid ausgelassen
haben. Ja, das ist auch gut, dass sie es weggelassen haben. Ja. Aber ich glaube, das müsste man eigentlich schon fast auch als Hörtipp dann machen. Ne? Dass man einfach sagen, wie ging es denn dann weiter sozusagen? We Didn't Start the Fire Part 2.
Unbedingt, ja.
Das Album, auf dem das Ganze zu finden ist, nennt sich Stormfront.
Ja.
Und das kam im Oktober 89 raus. Und
Wahnsinn, Frechheit. 2 Wochen nach meinem Geburtstag.
Naja, komm, also doppelt beschenken lassen.
Nein, jetzt
hört es aber auf hier.
Es war auf jeden Fall das 11. Studioalbum schon von Billy Joel. Hat es gut in die Charts geschafft. Deutschland Platz 5, Österreich 10, Schweiz, nur Platz 30, aber passt schon. UK Number 5 und in den USA, was auch immer, viermal Platin und Nummer 1, genauso wie in Australien auch Platz 1.
Es waren aber auch nochmal tolle weitere Nummern drauf. Ne? Leningrad war in Deutschland auch nochmal Top 20, I Go to Extremes. Also von daher, und dann gab es noch diverse weitere Single-Auskopplungen, die jetzt vielleicht nicht in den Charts groß platziert waren, aber dennoch durchaus wirklich gutes Songmaterial. Und wir sagen es gerne nochmal, das hat er halt auch alles Selbst gemacht.
Ne? Ja, komplett geschrieben und getextet, die ganzen Songs. Also Billy Joel war ja dafür auch bekannt. Und ja, das ist da wirklich eine Koryphäe. Im Studio hat er ein bisschen bei der Produktion noch einen tollen Support gehabt von einem bekannten Musiker, dem Mick Jones, der wiederum Gründungsmitglied von Foreigner war.
Ja, genau. Also von daher wirklich ein tolles Album. Wir hatten zu Billy Joel, wer sich erinnern kann, an unsere Folge mit Taco in Folge 17. Im ersten Teil haben wir zu Allentown schon was gesagt. Deshalb würden wir sagen, wir springen jetzt mal so über so ganz viele Details zu Billy Joel ein bisschen rüber. Vielleicht nur nochmal, also er ist in New York geboren und hatte eben auch den Namen The Piano Man, weil er auch damals in vielen Piano-Bars gesungen hat und auch dann 73 seinen Hit entsprechend dazu hatte. Und was hatten wir damals für Rekorde gehabt? 3-mal Diamant, Wahnsinn. 240-mal Platin, ja, ja. 73-mal Gold und 12-mal Silber und ich würde mal sagen, da kommt bestimmt noch einiges dazu, denn er hat zwar, und das wollen wir vielleicht auch mal kurz darstellen, wir hatten gesagt, dass sein letztes Album 83 war, 93 für 93, ja. Entschuldigung, jetzt bin ich auch hier durcheinander, 93, danke, das ist meine Marilyn Monroe. das stimmt auch, weil 93 war das letzte Pop-Album, aber er hat 2001 nochmal ein Album veröffentlicht, das heißt Fantasies and Delusions. Das ist aber eher ein Klassikalbum, also so gesehen, ne, ja, ist die Grenze so ein bisschen, soll ich sagen, schwammig.
Aber dieses Jahr kam ja nochmal was Neues raus.
Ich wollte gerade sagen, ne? Im hat Juli. Jetzt alles getoppt sozusagen.
Alles getoppt, genau. Im Juli kam heraus And So It Goes. Und das ist ein Best-of-Album, was wiederum passend ist zur HBO-Doku Billy Joel. And So It Goes war der Untertitel, wo es über sein Leben und die Arbeit mit der Familie, Ex-Frauen, mit allem drum und dran, also mit welchen Musikern er so zusammengearbeitet hat, die kommen ja auch zu Wort.
Ja, ich würde gerade sagen, da sprechen ja auch einige,
genau. Also Bruce Springsteen, Paul McCartney, Pink, Garth Brooks, großer Country-Held in den USA.
Ja, ja, genau. Und das ist auch ein dickes Ding, was er da rausgebracht hat, ja, weil da sind viele Sachen, viele Stücke drauf.
155 Titel. Also dann schon auch ein bisschen alternative Versionen, die noch nicht jeder kennt, Live-Aufnahmen, unveröffentlichte Sachen, neue Mixe. Also für Fans ein Eldorado, ja, könnte man sagen. Ja.
Definitiv. Ja. Last but not least hätte ich gesagt,
ja,
wir kommen zur sechsten und letzte Nummer, der 12. auf der ganzen Kassette, auf der A-Seite zumindest. Also die Seite kommt noch. Mal schauen mal, was jetzt hier Lustiges, Schönes uns erwartet.
Oh, schön.
Hätte doch nicht sein müssen, Alex, die Liebeserklärung von dir. Ich glaube, die Stimme kann man kennen, oder?
Ja.
Ich glaube, man kann auch den Song kennen, weil es eigentlich durchaus eine der singletechnisch erfolgreichen, also nicht, dass sonst keine erfolgreichen waren, aber der erfolgreichsten. Ich wollte noch die Superlative dazu bringen.
Du sagst es, weil ich dich liebe, von Marius Müller-Westernhagen. Westernhagen in der kurzen Version. Irgendwann hat er den Marius Müller einfach weggelassen.
Ich glaube, das war, als er dann zum Armani-Rocker wurde. Ne?
Ja.
Aber da kommen wir noch dazu. Genau, wir sind jetzt hier eben im November 89. Das war auf Platz 31, 27 Wochen. War die zweite Single. Davor gab es noch Sexy. Und hat er alles mitgeschrieben. Und er hat aber auch einen Co-Produzenten gehabt, so wie eben davor eben der Billy Joel, nämlich den René Tinner. Und das war ein Schweizer und der hat auch mit sehr illustren Personen schon gearbeitet gehabt.
Ja, kann man so sagen. Mit beispielsweise Joachim Witt, mit Trio, mit den Krupps, mit Julian Dawson, Fury in the Slaughterhouse, Julie Nigel Band. Also wirklich, vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum war er wirklich sehr gut unterwegs.
Beim Text, ne, auch da, das stand irgendwo mal so sehr, männliches, lyrisches Ich sagt dem Gegenüber, dass er sie es liebt. Hätte ich jetzt bei dem Text wahnsinnig schwer erkannt. Ich finde, also es gab selten Texte, bei denen man relativ einfach raushört, um was es gehen könnte. Aber hey, vielleicht war das ja, hätte es ja auch alles symbolisch nur sein können.
Ja, ja.
Aber ich glaube, in dem Fall meinen das ernst.
Und ganz interessant, du hast dich ja an andere Songs auch erinnert gefühlt.
Ich kannte den Song von den Rembrandts.
Ja.
Just the way it is, baby. Das kam dann irgendwie ein bisschen später raus.
Genau, ja.
Finde ich so von der Art und Weise. Und du hattest ja auch nochmal eine Nummer, die dich so ein bisschen
erinnert hat. Ja, lustigerweise, ich habe tatsächlich Missing You.
Ja, von John Wayne, ne?
Genau.
Ja, also... Ja. Keine Ahnung, also sagen wir so, es ist ja alles erlaubt und ich finde trotzdem unabhängig davon, ich finde eigentlich alle drei Songs, die wir gerade genannt haben, ziemlich gut. Also von daher, wir können ja die Rembrandts-Nummer oder eine von den beiden oder so auf jeden Fall nochmal auch als Hörtipp nehmen. Dann kann man sich das nochmal anhören. Es gab auch von dem Song Coverversionen, die ich jetzt persönlich weniger erwartet hätte.
Ja, René Collo hat sich daran versucht, 2020 war das.
Und also eher ein Tenor, ne? Also
Tenor,
genau.
So, okay,
ja.
Und das haben wahrscheinlich einige mitbekommen, weil die Show Sing Meinen Song ist ja wirklich sehr beliebt. Und im Jahr 2023 war Clouseau dort und hat das live performt.
Ja. Und das Album... Das den Song beinhaltet, das heißt, lobpreiset Gott. Halleluja!
Genau. Das hast du gut gesagt. Lobpreiset Gott. Ja, muss man ja auch wissen. Das ist Hebräisch. Halleluja.
Halleluja. Ich kann so Bayerisch.
Halleluja, sag ich.
Aber da kommen wir auch gleich mal dazu. Mario Müller-Westernhagen und Bayerisch, da hat er noch ein bisschen Aufholbedarf.
Ja.
Aber das machen wir gleich.
Würde ich auch sagen. Gell? Sprechen wir erstmal über Halleluja, das 12. Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen. Das erste Mal hat er es auf Position 1 geschafft in Deutschland. Davor, auch schon gut abgeschnitten, aber das war sein erstes Nummer 1 Album. Zweimal Platin dafür gewonnen, über 2 Millionen Einheiten verkauft. Das waren 79 Wochen in den Charts. Und da haken wir, glaube ich, gleich mal ein. Es ist so interessant, mit den Singles hat er nie diesen Riesenerfolg gehabt wie mit den Alben. Gell?
Ja, vor allem, wir hatten ja das letzte Mal auch hier BMVI, den Bundesverband für Musikindustrie. Und da gibt es eine interessante Übersicht von denen, nämlich die Millionenseller nach Interpret. Und da ist, also wie viel Tonträger, Alben in dem Fall jetzt dann veröffentlicht worden sind, die Millionengrenze überschritten haben. Und da spoilern wir jetzt mal, nee, oder sagen wir es einfach mal, Marius Müller-Westernhagen ist auf Platz 1 mit 7-mal über eine Million. Und wenn man dann mal guckt, wer dann da so folgt, ist das durchaus interessant.
Ja, 6-mal konnte sich über mehr als 1 Million freuen Phil Collins.
Nicht so überraschend, finde ich.
Nee, finde ich auch. Ja, das geht noch.
Bei Nummer 3, Grönemeyer, finde ich auch, kann man sagen, könnte ich ein paar Alben aufzählen, bei denen ich mir ziemlich sicher bin.
Ja.
Geht dann weiter.
Helene Fischer hat es auch schon 5-mal geschafft.
Auch super erfolgreich.
Und Metallica, die haben wirklich eine wahnsinnig treue Fanbase. Da wundert es mich jetzt auch nicht so.
Gell? Bei Michael finde ich es jetzt auch nicht so überraschend.
4-mal, gell?
Ja. Pur Respekt, aber auch groß.
Aber wer es auch 4-mal geschafft hat, das fand ich jetzt wirklich lustig. Rolf Zukowski.
Ja, also finde ich aber auch großartig, weil das ist ja eher sowas, wo man sagt, jetzt nicht so. Ne?
Wir nähern uns jetzt einem seiner größten Hits wieder, weil die Weihnachtszeit näher kommt.
In der Weihnachtsbäckerei.
Genau.
Ne? Aber hey, clever gemacht. Ne? Einmal was über Weihnachten und du hast dein Leben lang was in die Rentenkasse. Trotzdem, Marius hier ganz weit vorne. Und wir gehen jetzt nochmal weiter zurück, weil das Ganze wurde eben in den Cannes-Studios, das ist das Studio gewesen, das der René Tinner damals hatte, da hat er auch einen relativ bekannten Hammond-Orgelspieler gehabt.
Ja, da hat er den Helmut Zerlett gefragt und der hat sich dann die Hammond-Orgel dann gesetzt. Aber auch, es wird dann wirklich auch teilweise was in London aufgenommen, also Streicher, also wirklich so orchestermäßige Geschichten des Percussions und etc. pp. Das wurde auch in London aufgenommen. Ja. Also nicht alles komplett in dem Studio.
Und insgesamt waren die Rezensionen durchaus positiv. Der Musikpress hat es eigentlich ganz gut gelobt, ne?
Ja, Rock'n'Roll mit deutschen Texten klang selten lauter und besser.
Ja. Und entsprechend gab es auch eine Tour, die ausverkauft war und die dann wiederum die Grundlage für das Live-Album Live 1990 war und die Tour auch dafür gesorgt hat, dass Marius außerhalb von Deutschland, also vor allem natürlich dann eher in den deutschsprachigen Ländern, aber Österreich und Schweiz war er noch nicht so präsent,
ja,
dass er das entsprechend geschafft hat. Wir sollten mal über den guten Mann auch sprechen, der aus Düsseldorf,
ja,
stammt.
Jahrgang 48. Als Musiker richtig bekannt geworden, aber er hat sich auch im Schauspielbereich versucht. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Insgesamt über 12 Millionen verkaufte Tonträger in Deutschland. Insofern einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Sein erster großer Hit war ja 79 schon, also nochmal 10 Jahre davor. Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz.
Genau, dann wurde es sexy. Und dann, ja, das Thema Freiheit war auch noch ein Song. Willenlos, ja, keine Zeit. Bin wieder hier, auch das ein Song. Und ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, Schauspieler und Musiker. Es war auch ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter, was er in den Songs auch verarbeitet hat, weil wiederum seine Mutter ihn lieber auf der, ja, Bühne, und selbst wenn es das kleine Stadttheater gewesen wäre, hätte sie lieber gehabt, als dass er im Stadion auftritt. Also ja, das war, glaube ich, keine ganz einfache Geschichte. Dennoch hat er dann ab, ja, Mitte der 60er angefangen, auch sich selbst eine Gitarre zu kaufen und dann auch selbst das zu lernen, und hat dann 74 seinen ersten Plattenvertrag bekommen, ne?
Ja, genau. Bei Warner ist er gelandet, und das erste Album, das dort erschienen ist, das war das erste Mal. Ja,
stimmt ja auch, also sozusagen.
Ganz passend, ja. Und trotzdem war dann parallel durchaus, hat er ein bisschen auch im Schauspielbereich eben doch Erfolge gehabt. Also er war dann als Theo Gromberg in Aufforderung zum Tanz 1976 mit dabei. Dann die Fortsetzung in Theo gegen den Rest der Welt, 1980.
Mit 3 Millionen Zuschauer, ja,
Wahnsinn,
was wirklich
Wahnsinn,
amtlich,
ja,
ist. Ne? Ja, ja. Also vor allem, ja, ja, auch für die, ich sag mal, damalige, ja, Zeit ist das wirklich groß. Mhm. Also heute sehen auch 3 Millionen Zuschauer noch wahnsinnig, ja, viel. Also richtig großer Respekt. Und weil wir ja jetzt auch schon ein paar Mal Tatort und Schimanski hatten, also Schimanski hat hier irgendwie die halbe Kassette irgendwie voll gemacht.
Irgendwie schon,
hier in meiner Kneipe fühle ich mich frei. Da hat er auch was beigetragen. Also, ja, von daher, ja, war auch da durchaus schon aktiv. Und dann hat er sich so einen Ruf auch als Live-Musiker erarbeitet und war auch dann Rock am Ring beispielsweise,
ja, ja,
durchaus öfters dabei. Und dann, ja, ging 87 eigentlich so die Schere auseinander. Ne? Das eine hat aufgehört und das andere hat er dann imagemäßig, ja, total, genau, gewandelt.
Also er hat dann das Album Westernhagen, also nur seinen Nachnamen, dann auch herausgebracht entsprechend. Und da, wir hatten ihn ja schon angesprochen, den Armani-Rocker. Das war einfach so ein bisschen, weil er auch im Outfit sich anders präsentiert hat.
Also vorher war er so eher so der buschikose Bügler.
Genau, genau.
Und jetzt sah er halt ein bisschen schicker aus und,
ja,
hat dann auch 87 eben seine Schauspielkarriere in der Madonna-Mann dann aufgehört. Und dann kam eben, ja, du hattest irgendwann schon mal gesagt, ja, der Mauerfall, und dann,
ja,
wurde das Thema Freiheit, das eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hatte,
ja,
plötzlich riesengroß. Ne?
War inspiriert durch die Französische Revolution, also 200 Jahre davor, aber es wurde dann eigentlich unbeabsichtigt eine der Hymnen der deutschen Wiedervereinigung. Ja.
Und ja, und dann sind wir halt auch schon wieder im Jahr, wo eben Halleluja rauskam. Die 50 ausverkauften Konzerte darf man nicht vergessen. Und ja, letztes Studioalbum, das war Das eine Leben, 22. Dann hat er 23 nochmal so ein Boxset mit 75 Songs rausgebracht. Also ich denke mal, den haben wir vielleicht nochmal, das eine oder,
ja,
andere.
Ja, da kann man noch mehr erzählen.
Da kommt noch mehr. Und aber eins erzählen wir bitte noch, weil wir haben ja gemeint, so er und Bayern,
ja,
da müssen wir noch ein bisschen Entwicklungs- oder ich sag jetzt mal Nachhilfe leisten. Weil er hat einen Song gemacht, der heißt Gebt Bayern zurück an die Bayern.
Ja, 1972. Und das war eine deutschsprachige Coverversion von den Wings. Give Ireland back to the Irish, haben die damals gesungen. Und er hat das umgesetzt für eine ZDF-Satire-Sendung namens Express.
Da war der Redakteur damals.
Redakteur, genau, auch, genau. Und im Text hat er dann, damals war schon Franz Josef Strauß.
Oder noch.
Also oder noch, ja, ja, genau, genau. Am Werk in Bayern, er solle doch bitte der König von Bayern sein. Und eine Titelzeile oder Textzeile ist, es wehten noch blau-weiße Fahnen.
Ja,
und wir kommen ja aus Bayern und sind ganz Originale hier.
Blau-Weiß ist was anderes.
Na, es ist bei uns Weiß-Blau.
Ja, ja. Deshalb wurde die Single auch von Marc Vertrag genommen wegen den Protesten. Wahrscheinlich hätten wir es jetzt genauso gemacht. Wir hätten auch gesagt, na, Marius, tun wir nicht. Sorry, oh, das ist ja weiß-blau, nicht blau-weiß. So, habe ich selbst selber richtig gesagt. Ich hoffe es. Naja, also auf jeden Fall, diesen Song gibt es nicht im Streaming, aber es gibt ihn noch auf YouTube. Also wer nochmal Marius Müller-Westernhagen im Jahre 72 noch als burschikoser Pöbelrocker sehen will, noch nicht im Armani-Anzug, der soll da mal reinschauen. Aber wie gesagt, total großartige Karriere, wirklich Respekt vor allem, was er da geschaffen und getan hat.
Ja.
Ich sage mal, ein würdiger Abschluss, um jetzt mal sozusagen uns langsam aus dieser Folge zu schleichen. Ja.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also war wieder super, super spannend und ich hoffe, euch allen gefällt es auch und ja, hinterlasst uns gerne.
Wir haben keine andere Wahl.
Ja, eben, hinterlasst uns gerne Feedback und ja, wir freuen uns drauf.
Ja, gerne nochmal so ein paar Bewertungen zum Beispiel bei den einzelnen Portalen. Also ihr dürft da gerne, im Maximum ist 5.
Wir hoffen schön, auf die 5, okay.
Sterne, ne? Nicht die Note 5, sondern bitte 5 Sterne. Also seid gerne so frei und bewertet uns dann nochmal ein bisschen. Würde uns freuen. Ja. Und ihr dürft euch freuen, dass wir jetzt aufhören und aber mit der nächsten Folge dann entsprechend wiederkommen. In diesem Sinne, macht's gut.
Bye, bye.
Tschüss.